Willkommen zu einer Podcast-Folge, die für mich, glaube ich, ein großes Highlight ist, denn wir haben zum allerersten Mal einen Pro bei uns von der Ersatzbank und es ist nicht irgendein Pro, sondern es ist Alex Steinmetz, a.k.a. Xander vom VfL Bochum. Schön, dass du dir Zeit genommen hast und wir werden gleich so ein bisschen quatschen über die aktuelle Lage in FIFA und über die Struktur beim VfL Bochum, wie der E-Sport hier wahrgenommen wird. Vielleicht auch so ein bisschen über das Pokalspiel, denn das ist hier der Rahmen, wo wir uns zusammengesetzt haben. Das Pokalspiel FC Bayern München gegen VfL Bochum. So, hallo Xander.
Hi.
Erzähl mal bitte, wie muss man sich die E-Sport-Abteilung beim VfL Bochum vorstellen? Ihr seid ja recht regional, so was die Talente, also die Spieler angeht. Wie ist das im Verein strukturiert? Was kriegst du so mit?
Also im Endeffekt haben wir keine eigene E-Sport-Abteilung. Es ist eben so, dass alle, die in der E-Sport-Abteilung dabei sind, auch gleichzeitig für die erste Mannschaft arbeiten. Das bedeutet, jeder muss hier ein paar Prozent mehr machen. Das wird halt im gesamten Verein aufgefangen. Aber ich habe so das Gefühl, dass der Verein einfach 100% dahinter steht, Bock darauf hat. Alle geben alles dafür, uns super hier zu repräsentieren. Und ja, ich fühle mich einfach nur pudelwohl hier.
Ihr habt jetzt einen recht großen Kader, habe ich gesehen, ne? Und ihr seid recht regional hier verankert.
Genau, richtig. Ich komme ursprünglich aus Essen, das ist meine Heimatstadt. Aber ja, ich bin einfach ein Kind aus dem Ruhrpott und ich denke einfach, das passt mit dem VfL Bochum. Ich bin ja auch wirklich zum Fan geworden, also ich fieber hier auch bei den Spielen mit und ich kann mich einfach 100% mit dem Verein identifizieren.
Jetzt hast du gerade gesagt, dass eigentlich alle irgendwie für die erste Mannschaft eigentlich arbeiten und es gar nicht so eine E-Sports-Abteilung gibt. Ist das ein Unterschied? Weil du hast ja bestimmt Kontakt zu ganz vielen anderen Pros auch, die dann tatsächlich in einer E-Sports-Abteilung bei einem Bundesligisten sind. Gibt es einen spürbaren Unterschied oder ist es einfach so, fühlt es sich genau gleich an?
Man darf das jetzt nicht falsch verstehen, was ich gesagt habe. Also es gibt eine eigene E-Sport-Abteilung. Es ist eben so, dass das hier im gesamten Verein aufgefangen wird eben, dass die Leute auch Bock auf den E-Sport haben. Das merkt man hier einfach. Und ich kann jetzt natürlich jetzt nicht so viel über andere Vereine sagen. Ich weiß nicht genau, wie das da gemanagt wird. Aber ich glaube, dass die E-Sport-Abteilung hier schon ziemlich groß ist. Auch wenn die Leute natürlich auch für die erste Mannschaft arbeiten. Aber ich finde die Struktur hier einfach mega und man merkt einfach, dass die Leute richtig Ahnung haben von dem, was sie tun und dass wir hier einfach zu 100% unterstützt werden.
Ja. Ihr seid jetzt auch recht viele von Spieleranzahl her, auch sicherlich anders als jetzt zum Beispiel bei Schalke, die quasi keinen Kader haben. Also die haben aktuell Latka, die haben Deos ist glaube ich immer noch dabei, ne? Ja. Und jetzt dann noch den Juli. Noch frisch dazu geholt. Das sind nur 3 Spieler. Das heißt, die werden für die VBL ja nochmal einen 4. Spieler dazu holen. Ich glaube, ihr habt aktuell 5 Spieler im Kader, wenn ich es richtig weiß. Oder 6?
Also für die VBL sind jetzt erstmal 4 nominiert, aber wir haben noch 3 Talentspieler und die erzeugen natürlich dann auch einen Konkurrenzdruck. Das sind auch hervorragende Spieler, die auf jeden Fall ihre Qualitäten haben. Und natürlich könnte da dann auch theoretisch noch zur Winterpause, darf man ja noch den Kader ändern. Also da könnte vielleicht auch noch einiges passieren, wenn man nicht seine Leistung abruft. Aber ich denke, dass man so einen großen Kader hat, das hat seine Vorteile, weil einfach so viele gute Spieler dabei sind und wir ganze Zeit durchswitchen können. In unterschiedlichen Konstellationen können wir spielen. Manche können auf der PS4 und auf der Xbox spielen. Also ich denke, dass wir super aufgestellt sind für die VBL.
Spürst du einen gewissen Druck auf dir? Also weil du gehörst natürlich schon eigentlich zu den Flaggschiffen im Team.
Also ich merke schon, dass jetzt ein gewisser Druck da ist. Also die Erwartungshaltung an mich selber ist auch einfach gewachsen. Zum Beispiel habe ich jetzt in den ersten Qualifiern nicht performt und man merkt schon, okay, ist jetzt nicht mehr deine erste Saison, du bist nicht mehr das Talent, jetzt muss wirklich Leistung kommen. Also ein gewisser Druck ist schon da, aber das gehört dazu, ne? So ist das als Profi, als E-Sportler, damit muss man leben und ich hoffe, dass ich ja diesen Druck kompensieren kann.
Inwiefern bist du ein Vorbild für jetzt gerade die 3 Talente, die dann noch dabei sind?
Ja, ob ich ein Vorbild bin, kann ich jetzt persönlich nicht sagen. Ich versuche natürlich so ein bisschen ja, voranzugehen und vielleicht den neuen Spielern hier zu zeigen, wie es im Verein läuft. Aber ich sehe mich jetzt persönlich nicht als Vorbild, weil ich mich einfach auch in die Leute hineinversetzen kann, die jetzt hier neu beim VfL sind. Und ja, ich weiß einfach, wie man sich dann fühlt.
Die VBL steht jetzt an, wir haben gar nicht mehr so lange, bis es so richtig losgeht. 4 Spieler dürfen da antreten, hast du schon gesagt. Ihr dürft auch noch mal ein bisschen was verändern. Inwiefern freust du dich auf die Club Championship? Weil letztes Jahr war es ja immer noch so ein bisschen chaotisch. Das eine und andere hat gut funktioniert, das ein und andere auch nicht. Aber Was ist so, auch auf den Modus vor allem jetzt bezogen, wieder auf dieses Davis-Cup-Format mit einem Spiel Xbox, einem Spiel PS4 und dann dieses 2 gegen 2. Gut, schlecht, was denkst du?
Also der Modus an sich ist super fair und ich glaube, dass man sich da auch echt Mühe gibt, einen fairen Wettbewerb zu finden. Wir hatten ja jetzt noch nicht die Möglichkeit, wirklich in diesem Modus zu trainieren, weil es ja da diesen Bug gab, dass man sich nicht online im 85er-Modus einladen konnte. Deswegen weiß ich noch nicht so richtig, was auf mich zukommt. Ich habe schon ein paar Spiele im 85er-Modus gespielt und ich glaube, dass es sehr anspruchsvoll wird. Vor allem, ich weiß natürlich jetzt auch nicht, was sich groß verändert durch den Patch, aber das werden, glaube ich, richtig knappe Duelle und vor allem werden sie sehr, sehr schwitzig.
Ich fand ja letztes Mal in 85er-Modus, glaube ich, da teile ich eure Meinung so semi, weil es da auch wieder sehr teamabhängig ist, weil du halt gucken musst, okay, der Spieler hat vielleicht tatsächlich 5-Star-Weakfoot und das ist ein Riesenvorteil in dem Modus. Deswegen für mich ist der 85er-Modus so, na, ich weiß nicht, klar schafft es faire Bedingungen, aber ich glaube, die Diskussion hat man jedes Jahr, weil sich bis jetzt zumindest nichts dran ändert. Man hat faire Bedingungen, aber auch nur so teilweise fair irgendwie.
Ja, also ich glaube, man kann nicht die perfekte Lösung finden, aber es ist schon fairer als jetzt beispielsweise Foot. Da kommt es auf Packluck an, wie viel hat man im Endeffekt reingesteckt in sein eigenes Team. Das Problem ist natürlich, dass es teilweise für den Zuschauer sehr unattraktiv ist, den 85er-Modus anzuschauen. Also das haben wir natürlich auch schon viele Freunde, Bekannte gesagt, warum spielt ihr nicht Foot? Das ist viel attraktiver, schneller, es fallen mehr Tore. Natürlich hat man dann beim 85er-Modus den Vorteil, man kann im Endeffekt jeden schlagen. Und klar, es gibt den Weak Foot, also auf den man achten muss, auf die Größe. Aber eigentlich ist jeder Kader in der ersten und zweiten Bundesliga breit aufgestellt und da findet man schon die richtigen Spieler. Also das sind dann vielleicht 1-2%, die das Team besser machen. Aber ich glaube, dass es schon eine sehr, sehr faire Lösung ist. Und ja, ich bin gespannt, was uns erwartet.
Du hast gerade gesagt, dass deine Verwandten und Freunde immer auch so ein bisschen ein Auge drauf haben auf das, was du machst. Wie ist da so das Feedback? Also wie viel schauen die tatsächlich dir zu? Und wie viel kriegst du auch irgendwie, wenn du jetzt bei einem Turnier mal gespielt hast oder sowas? Oder auch zum Beispiel letztes Jahr nach dem Grand Final in der VBL. Was kommt denn an Feedback so aus deinem bekannten Freundeskreis?
Ja, eigentlich nur Positives. Es ist natürlich so, dass ich versuche mich beim Turnier selber ein bisschen abzuschotten. Dann fliegt vielleicht manchmal der Flugmodus rein. Ne? Aber im Endeffekt ist es einfach ein super Gefühl, wenn man merkt, dass Leute einen unterstützen und einfach mitfiebern. Und ich hoffe, ja, dass auch die VfL-Fans mehr davon mitbekommen und einfach merken, ja, was das auch für ein tolles Gefühl sein kann, bei so einem tollen Event dabei zu sein. Aber natürlich schreiben einem die Freunde, die Verwandten, selbst meine Großeltern haben das Grand Final angeschaut. Also es ist ein super Gefühl, wenn selbst die sich dafür interessieren und dann ein tolles Feedback geben.
Kommen die auch mit zu Events?
Ja, teilweise schon. Also einen Kollegen haben wir hier gerade sitzen, der auch dabei war, extra aus Bayreuth angefahren gekommen, kam extra nach Berlin, um mich zu unterstützen. Das ist natürlich super, ist eine super Überraschung, wenn dann auf einmal so einer der besten Kollegen dabei ist und einen dann nochmal so den letzten nötigen Push gibt, um vielleicht Höchstleistung zu bringen.
Ich muss es jetzt fragen, warum hat es dann nicht gereicht?
Ja, weil es auch andere gute Spieler gibt, lieber Moritz.
Wie beurteilst du denn aktuell die deutsche Szene? Wir hatten ja eigentlich immer so das Ding, dass Deutschland als stärkste Nation gehandelt wurde im FIFA-E-Sport. Das hat so ein bisschen abgenommen irgendwie dadurch, dass dann erstmal keine Titel gewonnen wurden. Jetzt haben wir einen deutschen Weltmeister mit Mo. Ist das so ein Flaggschiff irgendwie? Und denkst du, dass auch wieder so sein wird, dass wir viele Deutsche, also es war ja quasi immer so ein Viertel, waren Deutsche bei den Turnieren. Wird es ähnlich sein in dieser Saison oder sind wir so ein bisschen jetzt ins Hintertreffen geraten in der deutschen Szene?
Ja, Mo ist definitiv ein Flaggschiff. Also er hat einfach eine überragende Leistung gebracht, ist Weltmeister geworden. Also ich habe mich auch tierisch gefreut darüber. Und man sieht, es gibt so viele gute deutsche Spieler. Und jetzt sieht man ja auch zum Beispiel bei Greuther Fürth, hat man ja teilweise mit Fabio zum Beispiel auch wirklich einen Regionalspieler dabei. Diego Demme steigt jetzt auch ins Team ein bei Leipzig. Also man merkt, dass da wirklich sich einfach Leute für den E-Sport interessieren. die es eigentlich gar nicht müssten, die es eigentlich gar nicht nötig haben, aber einfach die Szene pushen. Und ich glaube, dass wir auch in der neuen Saison jetzt mit vielen deutschen Spielern vertreten sein werden. Und vielleicht haben wir ja auch am Ende wieder einen deutschen Weltmeister, wer weiß.
Aber ist das nicht, also für mich ist das so ein bisschen ein Marketing-Move, dass dann die Fußballer da noch mit reingeschoben werden, so nach dem Motto, wir schaffen jetzt eine Verbindung zwischen Fußball und FIFA. Das ist für mich irgendwie so ein bisschen so ein, ist cool, aber ich weiß nicht, wie sehr das wirklich eigenmotiviert ist, dass die Spieler damit einsteigen. Ist das bei Bochum vielleicht auch so? Du hast ja auch schon mal erzählt, als ich mal hier war, um das Matchup gegen Hertha zu casten, haben wir auch so ein bisschen was vom Training sehen können. Da hast du auch die ganze Zeit erzählt, ja, der gegen den habe ich schon gespielt, ja, mit der ist auch cool und so. Also die Verbindungen sind ja hier schon auch wirklich da. Aber interessieren die sich dann auch wirklich so für das, was ihr macht?
Ja, also ich kriege hier auch von den Spielern super Feedback. Die Spieler supporten einen hier und ich denke mal, das ist natürlich immer die Frage, ist das ein PR-Move? Man wird es am Ende sehen. Ich kann ja zum Beispiel Diego Demme gar nicht einschätzen, wie er an der Konsole ist. Aber holt er die Punkte am Ende für Leipzig, dann stellt keiner mehr die Frage, ist das hier gerechtfertigt, ob er im VBL-Kader dabei ist. Und ja, also ich denke mal, obwohl, da würde ich es so lassen. Ich weiß jetzt gar nicht mal, was ich sagen soll.
Die Frage ist aber natürlich, ob der überhaupt spielt, weil häufig waren ja Spieltage dann tatsächlich, also Bremen hat es ja zum Beispiel vergangene Saison so gemacht, das waren im Prinzip meistens Michi Bittner und Mo Ober, die gespielt haben und manchmal ist Leftinho noch mit dazugekommen, der auch einfach, der Typ ist ja auch irgendwie ein bisschen kaputt, oder? Also der hat ja, also der war ewig lang weltweit führend, was die Spieleinnahmen in FIFA 20 anging. Also der ist ja wirklich so ein, das hört sich negativ an, krasser Suchti, aber der hat, da war der Grind ja wirklich real, ne? Das heißt, ich glaube nicht, dass der sogar so viel spielen wird, vor allem, weil sich das ja auch sehr häufig wahrscheinlich überschneiden wird mit Fußball-Events in dem Sinne.
Weißt du, auf welcher Konsole? Also, ich weiß gar nicht, ich hatte bei der Präsentation PS4-Controller in der Hand. Ich weiß gar nicht, ob er auf der PS4 und auf der Xbox eingesetzt wird. Keine Ahnung. Also, ich bin da echt gespannt. Vor allem ist es natürlich auch für uns ein Erlebnis gegen ein Stammspiel. Man kann schon sagen, Stammspieler von Leipzig zu spielen, auch war auch Nationalspieler. Also ich finde, das pusht einfach die Szene. Und wie gerechtfertigt das dann am Ende ist, wird man sehen. Also wir haben ja auch teilweise Influencer bei Bundesliga-Teams und ich sehe das gar nicht so skeptisch. Also ich finde es einfach gut, dass Leute, dass die Vereine sich Gedanken machen und einfach diese Szene pushen wollen.
Das kann ich mir gut vorstellen, dass das tatsächlich so ein Grund ist, quasi, dass nochmal Leute auch auf den Stream zum Beispiel kommen, weil sie halt nochmal zusätzlich diesen Fußballer sehen wollen, wie er dann spielt. Ich kann bei euch voll die Aufregung, es ist ja nicht wirklich Aufregung, aber so die Anspannung, so die ersten Spiele gegen den sind sicherlich spannend, einfach um so ein bisschen dieses Fußballer, einer, der eigentlich sonst irgendwie vor Tausenden im Stadion kickt, spielt jetzt hier gegen mich an der Konsole. Ich stelle es mir spannend vor, aber ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, was da abgeht. Ich glaube, bei Frankfurt war tatsächlich vergangene Saison auch irgendwie der dritte Torwart oder sowas mit im Kader und ich habe den, glaube ich, nicht einmal spielen sehen. Also ich glaube, das ist so ein, wir schieben den da noch mit rein und ganz im Notfall, aber da wird ja wahrscheinlich nichts passieren.
Ja, ich weiß natürlich nicht, wie die Konstellation bei den jeweiligen Vereinen am Ende sein wird. Aber dennoch stehe ich zu meiner Meinung. Ich finde es einfach super, dass auch Profifußballer einfach den E-Sport verfolgen. Und man sieht ja, wir haben die Parallelen. Also im Endeffekt, ich spiele ja auch bei einem Fußballverein und dann ist es dann auch wichtig, dass einen die wirklichen Fußballer dann auch unterstützen und so die ganze Szene pushen.
Wie viel spielst du aktuell noch? Also wie viel stehst du tatsächlich noch auf dem richtigen Fußballplatz?
Ja, ich stehe manchmal noch auf dem Fußballplatz. Eigentlich relativ häufig. Also es kommt natürlich immer drauf an. Steht ein Qualifier am Wochenende an, dann kann ich natürlich nicht zu meinem eigenen Verein, kann ich nicht beim eigenen Spiel dabei sein. Aber ich finde es schon ziemlich wichtig, dann auch einen Ausgleich zu haben, dass man selber Sport macht. Und ich finde auch, generell finde ich, dass ich auch durch den Fußball selber zum E-Sport gekommen bin. Weil ich einfach, ich finde Fußball an sich faszinierend, auch Taktik und so weiter, was da einfach abgeht, ist sensationell und am Ende übernimmt man das in FIFA und zum richtigen Fußballprofi hat es am Ende nicht gereicht. Das hat viele Gründe, aber ich bin einfach froh, dass ich dann trotzdem am Ende beim Fußballverein gelandet bin, ne?
Du hast es schon angesprochen, das große Thema, wir hatten es auch in der vergangenen Folge thematisiert, die Qualifier und gerade im Prinzip die komplette Szene, die so ein bisschen am Zerbrechen ist, kann man, glaube ich, schon fast sagen, weil ganz viele sind wirklich am Boden zerstört eigentlich. Wir hatten international viele Tweets auch gesehen, die, also wirklich, die waren frustriert so richtig. Wie groß ist der Frust bei dir?
Der ist schon sehr, sehr groß. Also es ist natürlich so, ich persönlich habe auch keine bessere Lösung. Man hat mit den Swiss Rounds im Endeffekt, man hat nicht das direkte K.O.-System, dann kann es jetzt sein, dass man theoretisch am Anfang direkt in der ersten Runde gegen den besten E-Sportler überhaupt spielt und dann ist man schon raus. Mit den Swiss Rounds hat man auf jeden Fall eine gute Lösung gefunden. Es ist natürlich so, diese Qualifier sind einfach unfassbar kräftezehrend. Und es ist ja so, man muss warten, bis jeder die Runde beendet hat. Also, und das kann dann teilweise schon mal 1,5 bis 2 Stunden dauern. Und ich habe, also eigentlich ist es schon fair, aber ich habe zum Beispiel das Problem, dass ich diesen Fokus einfach nicht den ganzen Tag habe. Und ja, und das ist dann vielleicht auch meine Schwäche. Ich muss mich teilweise 10, 11 Stunden auf dieses Spiel konzentrieren und das kann ich einfach nicht. Und ich kann die Pros auch verstehen, die da haten. Am Ende muss man erstmal eine bessere Lösung finden und das kann ich zurzeit nicht.
Wie erklärst du gerade deinen Großeltern zum Beispiel, was du dann an so einem Wochenende machst? Also weil du machst ja eigentlich nicht viel, du wirst wahrscheinlich vor der Konsole sitzen, spielen, dann warten, dann vielleicht mal kurz was essen, dann wieder spielen, dann warten. Also wie erklärst du deinen Großeltern, wenn die sagen so, Mensch Junge, du musst doch mal in die frische Luft und du sagst aber so, nee, ich habe Qualifier. Wie erklärst du das?
Das kann man nicht erklären. Ich glaube, die werden dafür auch kein Verständnis haben. Das ist auch die große Problematik. Man hat ja das Problem, dass man alle 10 Minuten quasi updaten muss. Weil so ein, also man eine neue Runde kommt zustande und dann hat man 10 Minuten zum Check-in. Das heißt, dass ich alle 10 Minuten bereit sein muss. Ich kann nicht mal eben vor die Tür einkaufen oder so. Ich muss immer auf dem Schirm haben, wann geht's weiter. Und auch die Admins in den Chats haben natürlich auch nicht immer den Überblick. Die können natürlich nur schätzen, es geht ungefähr um, sag ich jetzt mal, 15.30 Uhr weiter. Dann am Ende ist es 16.30 Uhr, weil 2 Partien noch unendlich lange gingen. Und ja, also, wie gesagt, ich finde keine bessere Lösung. Es ist an sich fair. Da muss man vielleicht selber an sich arbeiten, mental fit sein. Und am Ende sieht man ja, es schaffen fast immer dieselben, ja. Ein Megabit qualifiziert sich fast für jedes Event. Der hat diese mentale Stärke. Ich glaube, die kann man nicht krampfhaft erzwingen. Die kommt vielleicht nach der Zeit. Das ist dann vielleicht auch die Erfahrung. Ich bin jetzt in meiner 2. Saison. Klar sind die Erwartungshaltungen größer. Ich will natürlich auch selber zum Event. Aber das ist so ein Qualifier ist einfach unfassbar anstrengend. Und das muss man sich auch selber mal vielleicht verzeihen, wenn man das dann am Ende nicht schafft.
Ganz blöde Frage, aber wie machst du das dann, wenn du jetzt was zwischendurch wirklich essen willst? Also ballerst du dir halt irgendwie so Shakes rein oder sowas? Also um irgendwie was zu essen, weil das ja relativ fix geht? Oder kannst du wirklich irgendwas Gescheites essen?
Also es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben an, aber ich versuche relativ auf meinem Zuckerspiegel zu achten. Ist es nämlich so, esse ich jetzt viele Kohlenhydrate oder jetzt beispielsweise ein Energy Drink, dann schießt der Zuckerspiegel in die Höhe, heißt aber auch, dass der relativ schnell wieder abfällt. Und so ein langes Turnier ist kräftezehrend und da muss man dann vielleicht auch mal ein bisschen auf die Ernährung achten, viel lüften und so weiter. Also ich versuche da schon ein bisschen drauf zu achten. Am Ende spielt man trotzdem FIFA. Also selbst wenn die Konzentration auf 100% ist, heißt es nicht, dass man gewinnt. Da gibt es auch noch unterschiedliche Faktoren, die dann am Ende entscheiden, ob man weiterkommt oder nicht. Aber ich versuche das schon so ein bisschen, ja, sag ich mal so, das Ganze zu kompensieren. Leider hat es noch nicht geklappt. Aber ich merke schon, dass ich im Gegensatz zu den ersten Qualifiern einfach viel fitter bin, wenn ich zum Beispiel auf Ernährung achte und lüften und so weiter. Und man muss natürlich nicht ständig stundenlang vorm PC sitzen und warten, bis die nächste Runde weitergeht, sondern man kann sich vielleicht dann auch mal einfach einen Wecker stellen, alle 10 Minuten und ja, man muss einfach runterkommen. Das Spiel kann natürlich auch ziemlich aggressiv machen, deswegen ja, versuche ich das so ein bisschen zu splitten.
Was war das Krasseste, was du kaputt gemacht hast wegen FIFA?
Also, ganz ehrlich, ich habe bisher noch nichts kaputt gemacht. Ich bin meistens sauer auf mich selber. Und dann vielleicht kommt da mal die Faust ins eigene Gesicht. Das ist schon mal passiert, aber ansonsten. Also ich bin jetzt nicht der, der dann irgendwie einen Controller schmeißt oder einen Monitor umhaut. Also die Wut begrenzt sich eigentlich. Also vielleicht muss dann einfach mal geschrien werden, aber im Moment versuche ich darauf zu achten, mich so mental im Griff zu haben und die Emotionen positiv zu kanalisieren.
Was heißt positiv kanalisieren?
Also, dass ich quasi, du warst ja selber dabei, beim Grand Final, da habe ich auch ziemlich viel rumgeschrien, aber es war immer positiv. Mache ich ein Tor, habe ich eine geile Szene, dann schreie ich diese positiven Emotionen raus und versuche nicht, wenn ich ein Gegentor kriege oder jetzt der Schiedsrichter pfeift eine Fehlentscheidung, dann versuche ich, mich nicht aufzuregen, dann bleibe ich ruhig. Und wenn dann was Positives passiert, dann versuche ich, das dann so rauszuschreien. Ja.
Pusht ihr euch untereinander auch? Also spielt ihr die Qualifier zum Beispiel zusammen dann auch mit allen anderen aus dem VfL Bochum-Kader? Oder ist das jeder so für sich und jeder versucht so seinen eigenen Fokus zu finden?
Unterschiedlich. Also manchmal spielen wir zusammen. Hier vor allem, mittlerweile ist er auch ein guter Kollege geworden von mir. Also wir machen auch ziemlich viel zusammen. Hier Bassinho, Gianluca Bass. Wir spielen auch manchmal die Qualifier zusammen. Aber meistens wird dann eigentlich für sich gespielt, weil es ist natürlich wichtig, dass man sich auf seine Performance am Ende konzentriert. Und ich denke mal, dass das auch bei den meisten Vereinen so ist, dass die Qualifier eher alleine gespielt werden. Aber es ist natürlich auch gut, wir haben ja auch einen eigenen Trainer mit Stefan Gajduk. Wenn jemand dabei ist und das Ganze vielleicht nochmal aus einer ganz anderen Sicht sieht, dann kommt man vielleicht auch nochmal runter und dann sagt dir vielleicht einer, ey, guck doch nochmal 10 Sekunden zurück, da hast du schon den Fehler im Spielaufbau gemacht, deswegen ist das Tor passiert und nicht, weil das Spiel gegen dich ist. Und ja, man muss einfach manchmal auch die Fehler bei sich selber suchen und nicht immer bei dem Spiel.
Aber hat das Spiel deiner Meinung nach nicht viele Fehler?
Also generell ist meiner Meinung nach FIFA 20 vom Gameplay besser geworden. Das große Problem ist bei mir, dass ich mich nicht so richtig auf die Server einstellen kann. Also ich habe sehr, sehr große Probleme, wenn es Delay gibt. Dann ist natürlich immer die Sache, kann man es komplett auf die Server schieben oder bin ich einfach zu schwach, das dann am Ende zu kompensieren? Und das Problem ist, dass es sehr, sehr schwer ist, mit Delay zu trainieren. Weil dann hat man seine Trainingsphasen, dann ist natürlich kein Delay da. Am Wochenende, wenn der Qualifier ist, schon. Und ja, und ich finde, hat man beispielsweise Delay, was ja bei den Servern nicht unüblich ist, kannst du mit Sicherheit bestätigen, du spielst ja selber, da muss man halt sein ganzes Spiel ändern. Und das ist sehr, sehr schwer. Und ich hatte das jetzt in den letzten Qualifiern so, dass ich das nicht konnte. Ich habe dann vielleicht, klein-klein gespielt im Mittelfeld und das ist bei Delay nicht möglich. Und die großen Spieler schaffen es immer wieder, sich zu qualifizieren. Die stellen sich dann um und machen es dann einfach perfekt am Ende.
Gab es viele, die Dropback gespielt haben beim Qualifier? Also, weil es waren ja, auf der PlayStation war es ja komplett verrückt, wie viele Leute damit mitgespielt haben, über 800 Spiele. Das ist, also ich kann mir A vorstellen, wie lange das dauert. Also das zieht sich ja ewig hin. Und B, glaube ich, dass durch die ganzen No-Loss-Glitches und so weiter gab es ja durchaus mehr Verified-Spieler. Und die sind ja dann alle wahrscheinlich gerade so, wenn sie dann halt, also weiß ich nicht, das werden ja wahrscheinlich so Elite 3, Gold 1 Spieler wahrscheinlich meistens sein. Also schon Spieler, die irgendwo FIFA spielen können, aber jetzt nicht auf dem Niveau, wo du sagst so, okay, krass, Alter, der zieht auch einen Mo noch irgendwie dann durch den Dreck. Die spielen ja wahrscheinlich eher dann wirklich komplett Bunkertaktik. Gab es viele, auf die du getroffen bist beim Qualify? Oder hast du generell das Gefühl, dass das so eine weit verbreitete Spieltaktik war auch?
Ja, definitiv. Es ist natürlich immer die Frage, Droppack zu spielen ist, glaube ich, gar nicht das Problem, sondern wie tief spielt man am Ende? Also ich habe auch teilweise mit Droppack gespielt, hab dann aber tiefe 5, weil ich das einfach nicht mag, sich hinten reindrücken zu lassen. Dropback bedeutet ja im Endeffekt eigentlich nur, dass alle Spieler relativ schnell hinter den Ball gelangen. Und das ist ja gut. Nur sind dann alle Spieler gefühlt im eigenen Strafraum, ist das natürlich, also vor allem als Pro möchte man das eigentlich nicht. Ich hatte am Ende eigentlich nicht so. Also das bei jedem ist es natürlich unterschiedlich. Ich hatte jetzt gar nicht so viele Spieler, die sehr tief gespielt haben. Ich hatte da, es hat an unterschiedlichsten Sachen gelegen. Aber ich habe ja jetzt auch gehört, dass EA das Ganze patchen möchte, dass Dropback nicht mehr so effektiv ist. Und ich kann mir natürlich vorstellen, dass viele Leute, die vielleicht eigentlich gar nicht beim Qualifier dabei sind, wenn sie dann mal dabei sind, sehr, sehr tief spielen und das dann am Ende zum Erfolg führen kann. Aber ich sag mal so, am Ende haben wir immer fast immer die gleichen Gesichter, die sich qualifizieren, und das spricht eigentlich für sich.
Was wäre denn tatsächlich eine sinnvolle Gegenmaßnahme? Weil viele, also inklusive mir, inklusive Mero, sind der Meinung, dass wenn wir diese Dropback-Taktik sehen, also es ist gut, dass jetzt ein Patch noch vor dem ersten Turnier kommt, finde ich, dass das so ein bisschen behebt, aber mein Eindruck ist, es gibt keine effektive Gegenmethode. Also du kannst eigentlich taktisch super schwer dagegen vorgehen, dass jemand mit 11 Mann hinten drin steht, weil Pressing deutlich runtergesetzt wurde im Vergleich jetzt zu FIFA 19, wo das einfach das absolut die Meta war. Jetzt ist es schwierig, irgendwie da so richtig gegen anzugehen, und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass wir sehr langweilige Spiele sehen werden, auch bei den Turnieren, weil was wir teilweise auch beim Draft Story Cup zum Beispiel gesehen haben, das war halt enttäuschend so. Und
aber da gab es ja, glaube ich, Regularien, oder?
Also da wurde dann in der K.O.-Phase wurde dann ein bisschen umgebaut und entsprechend Dropback wurde verboten, das war ultra umständlich umgesetzt, weil es halt eine spontane Entscheidung war letztendlich, die aber gut war, fand ich. Trotzdem, ich weiß nicht, also ich sehe es wie du, Dropback an sich ist nicht das Problem, es ist so das Zusammenspiel von eben der Tiefe und von den Anweisungen und so weiter, die du damit reinnimmst, aber hast du nicht auch Angst, dass durch solche Taktiken tatsächlich der FIFA-E-Sport noch, ja, wirklich tatsächlich Schaden nehmen kann, weil es halt einfach unattraktiv wird, das anzuschauen?
Also im Endeffekt ist es eine Fußballsimulation. FIFA ist eine Fußballsimulation und spielt jetzt, ich sage jetzt mal ganz, es ist jetzt ein Beispiel. Bayern spielt gegen Augsburg. So, dann spielt Augsburg auch Dropback. Die stehen dann auch mit 11 Mann im eigenen 16er und verteidigen. Ist das dann spektakulär anzusehen? Also, ich weiß nicht. Also im Endeffekt ist es realistisch. Das Problem in FIFA ist meiner Meinung nach aber, dass man mit Dropback ziemlich viel Ballbesitz hat. Spielt Bayern gegen Augsburg, ist Ballbesitzanteil wahrscheinlich 80% zu 20%.
Ja, aber ich glaube, genau das ist nämlich das Ding, weil Bayern hat halt die Mittel, um dagegen richtig vorzugehen. Und das ist das, was in FIFA fehlt.
Genau. Meiner Meinung nach ist das Pressing noch zu schwach, weil spielt Augsburg hinten rum, haben alle Spieler sind in der eigenen Hälfte. Dann halten sie mal vielleicht wahrscheinlich 2 Sekunden den Ball und dann pullen sie ihn nach vorne. In FIFA ist es aber noch zu einfach, bei Dropback den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Und da sollte vielleicht was gemacht werden. Also ich habe auch teilweise mit energischem Abfangen gespielt. Es ist dennoch sehr, sehr schwer zu pressen. Ich denke aber mal, dass das nächste Update das Ganze ein bisschen verbessern wird. Ich hoffe es zumindest.
Also was ich gesehen habe, ist gerade in Bezug auf Dropback, ist die Veränderung, dass die Spieler zwar noch zurückfallen, aber nicht mehr aktiv in Zweikämpfe gehen. Quasi wirklich nur das, was du auch schon beschrieben hast, hinter den Ball kommen und irgendwie gucken, dass wir defensiv da was zumachen. Aber nicht mehr dieses, wir gehen zurück und versuchen auch noch gleichzeitig irgendwie den Ball zurückzuerobern. Also so eine Mischung aus Zurückfallen und Pressing. Ich glaube, das ist nämlich dann der Knackpunkt, wo es sehr krass wurde. Gleichzeitig wird auch noch verändert, dass, das fand ich interessant, weil das so ein bisschen den Einblick gibt, wie FIFA im Hintergrund funktioniert, dass Stürmer bei der Anweisung zurückfallen lassen, nicht mehr in die Mittelfeldreihe gehen, wenn die eine gewisse Anzahl an Spielern schon beinhaltet, je nach Formation, also bis zu 4 Spielern sind da drin, das heißt, der lässt sich nur zurückfallen, wenn irgendwo an der gegnerischen Eckfahne noch der eigene Mittelfeldspieler steht. Also ich glaube, dagegen ist jetzt ein bisschen was getan, aber ich glaube nur, Dropback wurde abgeschwächt und nicht Pressing, also die eigentlich wichtige Gegenmaßnahme wurde stärker gemacht. Und deswegen, ich bin sehr gespannt, wie sich das auswirken wird und ob das dann auch auf kompetitivem Level das behebt, dass man wieder tatsächlich spannende Spiele sieht. Weil wir hatten zum Beispiel ein Spiel Juventus gegen Bayern. Das ist schon, glaube ich, 2 Jahre her in der Champions League. Und es war auch so, Juventus stand hinten drin und es war super geil zu sehen, was Bayern damit gemacht hat, weil die dann die ganze Zeit um den Strafraum rumgespielt haben. Aber die hatten den Ball und nicht Juventus. So, ja, ich weiß nicht, also wie schaust du dieses erste Turnier an? Nimmst du das vielleicht auch tatsächlich, um so ein bisschen zu sehen, was die anderen auf den Turnieren spielen? Oder wie guckst du dieses Turnier, wenn du es überhaupt dann guckst? Nur für die Drops wahrscheinlich.
Ja, worauf willst du das hinaus? Also ich wollte jetzt eigentlich was anderes sagen noch.
Dann hau einfach mal raus.
Also die Problematik, die du gerade angesprochen hast, ist ja, also du findest, dass das Pressing noch zu schwach ist, ne? Und das finde ich ja auch. Es ist eben so, man hat ja generell die CPU abgeschwächt. In der Defensive ist es halt schwieriger zu verteidigen. Solange man vielleicht jetzt nicht Dropback spielt, wie auch immer. Das bedeutet aber auch, dass die Spieler in der Offensive eher weniger den Ball abfangen. Und das ist eben dann am Ende der Schlüssel. Und macht man die CPU stärker, kann man wahrscheinlich wieder besser pressen, weil die Spieler, am Ende spielt man ja nur einen von 11 Spielern. Man kann hin und her switchen, aber man hat nur einen Spieler unter Kontrolle. Und ist die CPU gestärkt, kann man besser pressen. Dadurch ist die Defensive dann aber wahrscheinlich wieder stärker. Und das kritisieren auch viele. Da weiß ich nicht, ob da ist es auf jeden Fall schwer, dann so, ja, das perfekte Ergebnis zu erzielen. Ich weiß, ich kann mir vorstellen, wie schwer es ist für EA da das Perfekte für alle Pros zu programmieren. Im Endeffekt sind wir da noch machtlos. Wir sehen, was dann am Ende produziert wurde und müssen uns anpassen.
Inwiefern sollte das Spiel dann auch auf die Pros ausgelegt sein? Also das ist ja auch mal so die Riesendebatte. Sollte es auf die breite Masse ausgelegt sein? Sollte es auf die Pros angelegt sein? Sollte es vielleicht zwei Versionen geben auch?
Es gibt ja quasi zwei Versionen. Es gibt die E-Sport-Version bei den Offline-Turnieren. Aber im Endeffekt, wie viel Prozent der Spieler machen, sind Pros? Wahrscheinlich 0,1%. Und da kann man einfach nicht fordern, dass das Spiel für Pros ausgelegt ist. Also ich glaube, das wäre einfach zu viel verlangt. Im Endeffekt lebt EA davon, ja, von den Casuals. Und das wird auch immer so bleiben. Also das wäre jetzt übertrieben, da irgendwas zu fordern.
Aber das ist das, was ganz viele Pros machen. Die sagen, das Spiel muss nach uns, weil wir sind hier die auf höchstem Level spielen. Und wir müssen dieses Spiel ja wirklich aktiv mitgestalten können, was ich tatsächlich irgendwo nachvollziehen kann, weil letztendlich ihr beschäftigt euch viel mehr mit dem Spiel als quasi alle anderen. Ihr spielt viel mehr, ihr kennt die Mechaniken viel besser. Es gibt zum Beispiel einfach Steuerungsmöglichkeiten teilweise, die der Casual-Spieler eigentlich nie benutzt, weil er sie gar nicht kennt. War bei mir zum Beispiel in FIFA 18 so mit dem flachen Schuss, der komplett krass war und den man halt nutzen musste damals. Den habe ich auch irgendwann erst entdeckt. Ich habe da gar nicht dran gedacht. Und das ist so ein bisschen die Frage, glaube ich, inwiefern dürfen die Pros das fordern und wo ist dann der positive Einfluss möglich tatsächlich von den Pros? Also was könnt ihr tatsächlich machen, um das Spiel auch besser zu machen?
Also ich sag mal so, man könnte vielleicht so Anreize geben. Aber es wäre auch vermessen zu sagen, das Spiel muss genau so, so und so sein. Und dann werde ich am Ende Weltmeister, weil ich das Spiel selber vorgegeben habe. Das ist ja dann auch zu viel.
Also Mo war jetzt in Vancouver, ne? Also mit Michi Bittner so. Die haben da so ein bisschen mitbestimmen können und mit Feedback geben können. Also weiß nicht, ob das jetzt vielleicht dann in die Richtung geht.
Glaube ich nicht. Also es sind einfach nur Anreize. Und ich sehe auch viele Verbesserungsmöglichkeiten. Und auch viele Pros, man sollte einfach so, ja, so ein Zwischending finden. Und man sieht ja einfach, dass FIFA 20 meiner Meinung nach teilweise schon in die richtige Richtung geht. Es ist wieder eine Fußballsimulation. Es gibt keine El Tornado-Flanken mehr, die overpowered sind oder irgendwelche Chip-Flanken. Das war einfach kein Fußball teilweise. Und jetzt hat man das Gefühl, dass es eben wieder näher dran ist. Aber im Fußball ist es auch so, da entscheidet oft der Zufall. Ich merke selber, wenn ich auf dem Fußballplatz stehe, ja, ich gewinne perfekt den Zweikampf und der Ball prallt genau gegen das Knie vom Gegner und perfekt in den Lauf und er macht das Tor. Das ist dann auch Pech. So, und dann sagen natürlich, und wenn das in FIFA passiert, sagen dann viele, oh, das Spiel ist geskriptet oder so, aber dieser Zufallsfaktor ist eben auch oft extrem hoch und den muss man dann einfach kompensieren.
Drei Dinge, die du ändern möchtest in FIFA 20, beziehungsweise mit Blick dann auch auf die nächste Version, das ist schon schlimm, dass man da nicht das jetzt sagt, aber drei Dinge, die du jetzt in FIFA 20 mit dem nächsten Patch gerne behoben haben möchtest.
Ich finde, das ist noch zu früh. Also, das müsstest du mich am Ende von FIFA 20 fragen.
Aber es muss doch Sachen geben, wo du jetzt sagst, das ist so nicht okay, oder nimmst du das gerade quasi einfach so hin und sagst, okay, ich muss das gerade lernen.
Ja, teilweise schon. Also FIFA 19 zu FIFA 20 ist eine große Umstellung. Da muss man einfach mit klarkommen. Klar, also ich finde, dass das Bunkern auf jeden Fall zu overpowered ist. Aber ich bin da selber unentschlossen. Chelsea ist Champions-League-Sieger geworden mit einer gefühlten Bunkertaktik. So, das ist Fußball. Ich weiß es nicht. Ich feiere es natürlich überhaupt nicht, wenn der Gegner gegen mich bunkert. Aber bin ich derjenige, der dann entscheiden sollte, das darf nicht mehr so sein? Ich weiß es nicht.
Dann lass uns jetzt ganz kurz zum Abschluss noch einmal ganz kurz über den richtigen Fußball reden, weil wir sitzen jetzt hier und freuen uns gleich dann auf die zweite Runde im DFB-Pokal Bochum gegen Bayern. So, also die Folge wird nach dem Spiel erst veröffentlicht. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen das Problem. Aber wir können die jetzt drauf festnageln. Was ist dein Tipp? Wie geht's aus?
Puh. Also Bochum ist gerade nicht so in der optimalen Verfassung. Haben ja den Trainerwechsel gehabt. Reis folgte auf Dutt. Und man merkt auf jeden Fall, dass vieles besser läuft. Also waren jetzt auch bis zum letzten Spieltag unter Reis noch ungeschlagen, hatten viele Unentschieden, aber man hat gemerkt, die Mannschaft hatte wieder die nötige Power, hat auch tolle Spiele gemacht, hat sich oft nicht belohnt. Die Chancenauswertung hat dann am Ende nicht gestimmt. Aber jetzt hatte man wieder diesen Rückschlag in Kiel, ein schwaches Spiel gemacht. Bayern genauso. Also machen mir jetzt auch gerade nicht den super Eindruck. Also viele Spiele von Bayern sind einfach nicht irgendwie Bayern-like. Also zuletzt gab es ein knappes 2-1 gegen Union. Man dann ein 2-2 in Augsburg, soweit ich. Ja, ein 2-2 in Augsburg. Aber im Endeffekt haben sie die individuelle Klasse. Also ich denke mal, Bayern wird das am Ende machen. Aber ich hoffe, dass ja, die Leute einfach stolz auf die Bochumer Mannschaft sein können, dass sie hier mit Applaus den Rat verlassen können. Und ja, wer weiß, Wunder gibt es immer, aber solange ich Fußball schaue, ich kann mich an kein Bayern aus in der ersten oder zweiten Runde erinnern, vor allem gegen einen Zweitligisten.
Also ich erinnere mich noch an ein Spiel gegen Wacker Burghausen, was ins Elfmeterschießen ging, damals noch mit Olli Kahn. Das ist auch schon eine Ecke her, aber da waren sie auch schon krass am Straucheln. Jetzt,
am Straucheln waren sie. Sie waren am Straucheln, aber am Ende schaffen es die Bayern irgendwie immer, oder?
Ja, das ist dann der Bayern-Dusel. Der gehört mit dazu. ich muss dich jetzt noch festnageln. Komm, hau ein Ergebnis raus.
2-0.
Das ist eine Ansage. Okay, ich muss natürlich auch dagegen halten. Ich habe schon vorher im Zug gesagt, ich würde mir wünschen, dass es so ein Spiel wird wie gegen Heidenheim vergangene Saison, wo die Bayern tatsächlich kein gutes Spiel gemacht haben, aber wo es die ganze Zeit hin und her ging. Ich glaube, am Ende ging es 5-4 aus. Also da ist einiges passiert und das wäre tatsächlich schön, wenn das heute passiert. Einfach, dass ein bisschen was auf dem Rasen passiert.
Die haben, glaube ich, zu Hause gespielt, ne? Also da waren sie auch in einer ganz schlechten Verfassung. Diese Verfassung würde ich aber jetzt nicht mit der derzeitigen Situation gleichsetzen. Also die Bayern straucheln vielleicht ein bisschen. Am Ende stimmen die Ergebnisse bis auf das Spiel in Augsburg eigentlich schon. Und wir haben gerade einen Lewandowski. Also wir sehen gerade einen Lewandowski in überragender Verfassung, der jedes Spiel trifft. Und ich glaube, dass er auch am Ende wieder den Unterschied macht. Aber wie gesagt, ich habe ja gerade gesagt, wir gewinnen im Elfmeterschießen. Also alles wird gut.
Ich tippe einfach mal auf ein 3-0 für die Bayern. Und ich füge noch hinzu, Leon Goretzka wird treffen. Das ist natürlich...
Jubelt er oder nicht?
Ich glaube, er wird nicht jubeln aus Respekt. Aber 3-0, Goretzka wird treffen. Kannst du auf jeden Fall dir schon mal aufschreiben. Und bei nächster Gelegenheit gibt es dann ein Bier für dich oder für mich.
Okay, ich schreibe es mir auf. Also mir ist es einfach wichtig, dass die Bochumer heute fighten, dass sie vor allem viel aus diesem Spiel mitnehmen können. Für die nächsten Spiele im Moment befindet man sich im Abstiegskampf. Und das ist natürlich auch immer schwer. Also man spielt auf einmal in Kiel, dann gegen Bayern, ein ganz großes Duell, gefühlt Champions League. Und dann spielt man wieder zweite Liga. Viele Vereine haben auch Probleme damit, dann wieder umzuschalten. Und ich hoffe, dass der VfL einfach viel aus diesem Spiel positiv mitnehmen kann. Und dann am Ende zählen dann die Punkte in der Liga. Ja.
Sehr schön. Vielen Dank, Xander, dass du die Zeit genommen hast. Ich freue mich jetzt dann auf einen wundervollen DFB-Pokalabend, den wir zusammen genießen werden. Und ja, ihr hört generell bitte noch die anderen Folgen, denn wir hatten jetzt zuletzt eine Folge, wo es auch um den aktuellen Stand von FIFA 20 geht. Hört euch das an. Die Folge heißt Quo Vadis FIFA. Und ja, dann demnächst wieder. Sicherlich auch mal wieder mit Alex. Der wird sicherlich noch den ein oder anderen Podcast mitbereichern. Vielen Dank, Alex, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich gehe mich jetzt dann aufwärmen, weil es ist saukalt und ich muss mich ein bisschen aufwärmen tatsächlich, bevor es hier dann reingeht ins Spiel. Danke, Alex.
Gern geschehen. Ciao.